Karl-Heinz Paling, Jahrgang 1926, Bauarbeiter bei der Reichsbahn, Streikführer am 17. Juni, Gefangener im Zuchthaus. Glücklich. Das Leben hat so seine Ecken und Kanten. Ein Satz, der auf ihn passt und mir im Gedächtnis blieb, als wir neulich telefonierten, um uns zu verabreden. Ein Stück aus seinem Leben wollte ich erfahren und auch ein Stück Geschichte. Seine Geschichte zum 17. Juni 1953, den er als junger Mann mit 26 Jahren erlebte, auch ein Stück mitprägte. Zusammen planten wir nochmals, die Orte aufzusuchen, an denen sein Lebensweg einen drastischen Einschnitt erfuhr. Die Reise beginnt in der Nähe von Stendal, im heutigen Sachsen-Anhalt. Ziel ist die Stadt Niemegk, 2 Autostunden entfernt im Land Brandenburg, unweit von Potsdam. Hier arbeitete Karl-Heinz Paling 1953 bei der Reichsbahn Bauunion. Zusammen mit den Kollegen seines Bautrupps legte er Gleise für die geplante Ringbahn um Berlin. Und hier wurde er vor 40 Jahren, am 17. Juni 1953, zum Streikführer gewählt. Vor 40 Jahren. Seitdem war er nur noch einmal hier, aber auch das ist schon über 30 Jahre her. Nun ist er 66. Sportlich, groß, breite Schultern. Ein Mann wie ein Baum. Was ihn wohl bewegt, so kurz vor Niemegk? Was erwartet er nach all den Jahren?
Ja, ich weiß nicht, was uns jetzt in Niemegk erwartet, ob sich überhaupt jemand an den 17. Juni 1953 erinnert, denn das sind ja nun fast 40 Jahre her. Und es sind eigentlich gemischte Gefühle, die ich so in mir habe. Aber da wir ja nichts Kriminelles gemacht haben, habe ich immer die Hoffnung, dass man sich da auch noch ein kleines bisschen dran erinnert und die Menschen mich dort irgendwie wiedererkennen.
Ankunft in Niemegk. Früher hatte die Stadt ungefähr 5000 Einwohner, gehörte zum Kreis Belzig. Unsere erste Station ist der Bahnhof am Stadtrand. Ein altes, zweistöckiges Gebäude, ein paar Gleise und Ruhe. Hier war schon mal mehr los, meint Karl-Heinz Paling und zeigt mir, wo damals neben dem Bahnhofsgebäude die Baubuden standen, in denen er mit seinen Kollegen lebte. Von hier aus wurden sie täglich mit dem Bauzug zum Einsatzort gefahren. Hier war auch das heimliche Zentrum von Niemegk, liefen die Informationen zusammen.
Naja, auch auf dem Bahnhof hier kamen auch viele Leute, die abends denn nach Hause kamen, die in Berlin oder auch in Potsdam gearbeitet haben und da natürlich nähere Informationen hatten und wo wir das dann auch denn gehört haben. Und wir haben dann natürlich abends über diese Sache in Berlin, über den Streik der Bauarbeiter diskutiert und so weiter. Das und waren manchmal sehr heftige Diskussionen. Und am 17. morgens sind wir dann hier mit einem Bauzug nach Haseloff gefahren, wo derzeit unsere Arbeitsstelle war. Und haben dort dann unsere Arbeitsgeräte in Empfang nehmen wollen, picken, schippen und alles, was dazu benötigt wurde. Bloß es war keine rechte Lust, an die Arbeit ranzugehen, wie es sonst üblich war. Es kam nochmal zur Diskussion und da war dann die allgemeine Meinung, uns mit den Bauarbeitern der damals Stalin-Armee solidarisch zu erklären und auch zu streiken. Und das haben wir dann dort auf der Arbeitsstelle, direkten Arbeitsstelle beschlossen. Und haben dann der Bauzug, der uns transportiert hatte, der war schon zurückgefahren und haben unsere Arbeitsgeräte wieder verschlossen und haben uns dann auf den Marsch gemacht nach Niemegk zum Hauptbetrieb, der hier kurz in der Nähe war. Das war ein behelfsmäßiger Barackenbau für diese Baustelle, wo die Verwaltung und das alles drin saß. Und da sind wir hinmarschiert. Viele Bürger aus Haseloff hatten sich unseren Demonstrationszug schon angeschlossen. Nicht? Und naja, das waren damals so die Schlagworte, Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille. Wer die damalige Zeit kennt, Spitzbart war Ulbrich, Bauch war Pieck und Brille war Grotewohl. Die wollten wir nicht mehr. Das war denn in die ersten, sagen wir mal, Schlagworte, die dann im Chor von den Demonstranten gesagt wurden. Hier auf dem Gelände der Bauunion waren denn schon andere Arbeitsgruppen, die in anderen Bereichen eingesetzt waren an dieser Strecke, hatten sich dort schon versammelt und nachdem wir dann kamen, wurde dann ein gemeinsames Streikprogramm ausgearbeitet, wo wir unsere Forderungspunkte auch den Sekretärinnen dort reingaben und die haben das dann auf der Schreibmaschine. Andere Möglichkeiten waren ja damals noch nicht da, hier mit Kopiergeräten und so, sonst hätten wir etliche mehr gehabt. Aber die haben das dann abgetippt und das waren dann schon erstmal Flugblätter, die wir dann noch verteilen konnten. Und dann haben wir da auf dem Gelände beschlossen, zum Marktplatz in Niemek zu marschieren und dort unsere Forderung kundzutun. Und ich war damit beauftragt, als gewählter Streikführer, dieses eben zu tun.
Entschlossen steht er da und in seinem Gesicht spiegelt sich die Verantwortung, die er damals trug. Ich frage mich, wie man zum Streikführer gewählt wird in einer Situation, in der sich die Ereignisse zu überschlagen beginnen. Gab es eine Vorgeschichte? Und ob es die gab? Und unter die ernste Miene mischt sich Stolz.
Zwei Dinge vor dem 17. Juni im Betrieb, wo ich gearbeitet habe, waren ausschlaggebend, dass mir viele Arbeitskollegen ihr Vertrauen geschenkt haben. Die Betriebsleitung hat sich für unsere Arbeitsleistung, also die produktiv gearbeitet haben, immense Prämien eingesteckt. Und dagegen habe ich moniert. Und das habe ich nicht einmal gemacht, sondern habe das mindestens dreimal gemacht. Und beim vierten Mal sollten wir dann, die produktiven Arbeiter, eine Prämie bekommen. Nun ist es ja so, meistens macht man das ja so, den größten Schreihals gegen sich, den gibt man erstmal eine Prämie und dann ist der ruhig. Das habe ich denen aber gleich von vornherein gesagt, also gebt mir keine Prämie, ihr werdet etwas erleben, wo ihr gar nicht dran denkt. Man hat mir trotzdem eine Prämie gegeben und hat dann, habe ich die Prämie in Empfang genommen und habe sie dem Parteisekretär des Betriebes in den Schoß geworfen, habe gesagt, damit du die Schnauze voll kriegst, die hast du mein Geld. Und dann ist zum größten Teil 75% der Belegschaft, außer den Genossen und etc., die sind dann aufgestanden, haben den Raum verlassen, den Versammlungsraum verlassen und sind nach Hause gefahren, das war zum Wochenende. Das war klar für diese ganze Situation. Weiterhin wir hatten auch Arbeiten, die sehr feucht waren. Wir mussten Vertiefung für den Bahndamm machen. Das war alles Handarbeit. Damals gab es noch keine Technik, Maschinen wie Bagger und so etwas. Nicht? Da stand man dann auf Halbschuhe. Die waren nach 2 Tagen. Da hatte man die Sohle für sich und das Oberleder für sich. Es war nicht möglich, von der Betriebsleitung aus Gummistiefel zu besorgen. Nicht? Ich habe mich an Nachmittag, nach Feierabend, habe ich mich aufgemacht und bin nach Treuenbrützen gefahren und habe da mal ein bisschen rumgefragt, das lag ja in der Nähe. Und da hat man gesagt, Gummistiefel, Gummi, wie willst du denn haben? Wie viele Größen und so? Ich sage, Größen kriegt er alles gesagt. Ihr habt Gummistiefel, wolltest du loswerden? Jawohl. Und die waren intakt, die Gummistiefel, waren neue Gummistiefel. Da ist die Betriebsleitung da hingefahren, nachdem ich so hingehe. Ihr werdet dort erwartet, dort gibt es Gummistiefel für uns. Da ist man hingefahren, hat die Gummistiefel geholt und bei der nächsten Versammlung hat man denen gesagt, ja, es ist uns gelungen, mit vielen Mühen für euch Arbeitsschutz, also Gummistiefel so. Die ganze Belegschaft hat die Betriebsleitung ausgelacht, nicht wahr? Die sagt, ihr habt da die gar nicht besorgt, nicht wahr? Die hat unser Tom Brack besorgt. Das war mein Spitzname da. Die hat der besorgt, ich habe sie nur bezahlt. Und jetzt haben wir welche. Ihr wart da nicht zu in der Lage. Das waren natürlich Dinge, nicht wahr, die von den Arbeitskollegen auch honoriert wurden, indem sie eben auch Vertrauen zu mir hatten, weil ich mir nicht alles gefallen lassen habe, beziehungsweise auch immer eingetreten bin für Gerechtigkeit, nicht? Dass wenn der Arbeitslohn gestrichen wurde, die Arbeitsleistung da war, dann wurde einfach die Lohntüte eben ein Stück kürzer gemacht, wurde etwas gestrichen und dagegen habe ich moniert und habe da auch immer mit Recht bekommen. Denn wenn eine Arbeitsleistung vorlag nach der entsprechenden Norm, musste das auch gezahlt werden. Da konnte man nicht vom grünen Tisch einfach einen Strich durchmachen, nicht wahr, und dem 200 Mark weniger geben. Das gab es nicht. Das haben wir durchgesetzt.
Normerhöhung, der eigentliche Auslöser für den Arbeiteraufstand am 17. Juni. Mehr leisten in kürzerer Zeit. Karl-Heinz Paling erinnert mich an die Propagandabilder über die SED-Vorzeigefrau Frieda Hockauf. Zum Wohle des Arbeiter- und Bauernstaates schuftete sie an 20 Webstühlen gleichzeitig. Wo nahm sie die Kraft her? Die meisten Menschen in der noch jungen DDR konnten und wollten nicht mehr. Allen voran die Bauarbeiter aus der Berliner Stalinallee. Nach längeren Querelen beschlossen sie am 16. Juni am folgenden Tag zu streiken. Schlug der Mut und die Wut der Berliner Bauarbeiter auch Wellen bis Niemek?
Diese Normerhöhung stand bei uns genauso zu Buche. Und es gibt für eine Normerhöhung gibt es ein Gesetz. Das Arbeitsgesetz, wo das drin ist. Und da ist festgelegt, dass man mit dem Kollektiv oder mit dem Arbeiter, mit dem er das vorhat, diese Norm zu erhöhen, also dass er in einer geringeren Zeit eine größere Arbeitsleistung bringt, hat man sich mit dem Mann in Verbindung zu setzen, hat ihm zu erklären, was hier passiert und was gemacht werden soll, nach Recht und Gesetz. Und danach kann man das nehmen. Aber bei uns haben sie es so gemacht, wir haben Schotter abgeladen für das Gleisbett, für die Schwellen. Da sind die Normer in das Bremserhäuschen eingestiegen und wollten da nun stoppen. Ja, da flogen 2, 3 Brocken von dem Schotter an das Bremserhäuschen, nicht, um einen zu treffen. Wir haben nur an das Häuschen und das hat weitaus genügt, nicht wahr, um dass sie ihre Stoppuhr einpackten, nicht wahr, und das Weite suchten. Ja, das war für uns nicht das Problem. Das Problem war eben, und das war ja auch die Zielsetzung und unsere Streikparolen, die wir dann formuliert haben, also dass die Zonengrenzen wegkommen, dass freie Wahlen in ganz Deutschland kommen und die Regierung sofort zurückzutreten hat wegen Unfähigkeit und die politischen Gefangenen sofort freigelassen werden. Das waren unsere Grundformen, die wir hatten. Und die Norm als solches war bei uns im Prinzip eine Nebensache. Das war eine Hauptsache, ging es in Berlin um die Norm. Aber es hat sich in Berlin dann doch schnell zu dem Thema umgeschlagen, was wir hatten. Ja, es ist nicht bei den Normen geblieben, sondern es ging um die Freiheit.
Sein Blick schweift über den Bahnhofsvorplatz. Vergangenes wird lebendig. In Gedanken, so scheint es, marschiert Karl-Heinz Paling nochmals durch die Straßen der Stadt. Hunderte mit ihm. Doch wir fahren mit dem Auto. Bequem über das alte, holprige Kopfsteinpflaster und halten auf einem kleinen, rechteckigen Platz, der auf den ersten Blick an den Parkplatz eines Supermarkts erinnert, auf dem ein Einkaufswagen verloren rumsteht. Hier blieb die Zeit stehen, nur der Putz fiel von den Häusern. Und nur an der Stirnseite des Platzes, wo früher der Bäcker seine Backstube hatte, steht ein beinahe fertiger Neubau. Weiß gestrichener Kontrast. Daneben das Rathaus.
Na, wir stehen jetzt hier auf dem Marktplatz von Niemek. Hier stand der LKW, von dem ich zu den versammelten Niemekern und so weiter, die unseren Zug durch die Stadt Niemek mitgemacht haben, den Protestzug, nicht wahr, die sie hier versammelt hatten. Und hier haben wir denn unsere Forderung der Bevölkerung nochmal zur Kenntnis gegeben und haben hier auch volle Zustimmung von den Versammelten. Der Marktplatz, der war voll, da konnte man keine Stecknadel mehr fallen lassen, nicht? So eng war das. So war das hier auch der Ort, in dem wir uns entschlossen haben, diese Forderung auch weiterzugeben, nicht nur in diese Stadt Niemek, sondern zur Kreisstadt nach Belzig. Und da haben wir uns hier entschlossen, dass wir nach Belzig gehen und für den Transport der Leute den Bauzug, womit wir zur Arbeit hin und her transportiert wurden, zur Verfügung stellten. Es ging dann alles zum Bahnhof nach Niemek. Eine ganze Menge Leute waren das. Also ich kann es jetzt nicht mehr sagen, wie viele es waren, aber die hier auf dem Marktplatz waren, möchte ich sagen, da sind 90% sind da mitgelaufen. Und aus den umliegenden Dörfern hatte sich das ja auch wie ein Lauffeuer verbreitet. Da kamen die Leute natürlich auch. Und sind dann, weil sie wussten, dass wir nur nach Belzig noch gingen, zur Kreisstadt, und sind dann zur Kreisstadt nach Belzig gegangen, nicht? Und wir wurden dort am Bahnhof Belzig schon von Einwohnern der Stadt Belzig empfangen. Ich muss das so sagen, mit Musik empfangen. Also es war doch erhebend, nicht wahr, wie viele Leute in Belzig uns schon erwarteten. Und in Belzig ging es dann weiter zur zweiten Kundgebung mit den gleichen Forderungen und so weiter, die wir dann abbrechen mussten, weil eben der Russe da mit Panzern und so weiter dazwischen kam und auch angefangen hat, dort erstmal in die Luft zu schießen und unsere Demonstrationen mit Waffengewalt zu sprengen. Das ist ihnen aber in dem Sinne nicht gelungen. Denn ich habe denen geantwortet, dass es eine Demonstration von deutschen Arbeitern ist und sie sich aus dieser Sache doch raushalten sollten, weil sie damit nichts zu tun haben. Und habe ja dann auch beim damaligen Rat des Kreises, beim Ratsvorsitzenden gefordert, dass die Volkspolizei unsere Demonstration schützen sollte vor dem Eingreifen der Russen, damit wir unsere friedliche Demonstration zu Ende bringen konnten. Das ist aber nicht erfolgt, das war klar. Ich habe die Kundgebung dort beendet mit den Worten, wir gehen friedlich nach Haus und streiken weiter, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Und damit sind die Leute auch friedlich nach Haus gegangen, nicht wahr? Und es kam auch zu keinen Ausschreitungen in keiner Form dort, nicht? Es war, also man möchte sagen, die Leute waren vom Gesichtsausdruck schon. Irgendwie hatten sie leuchtende Augen. Es war irgendetwas, was sie befreit hat, diese ganze Angelegenheit. Ja, sie waren von irgendetwas befreit und mir ging es genauso. Es war kein Gefühl der Rache oder dass man irgendjemand etwas tun wollte. Es war ein befreiendes Gefühl für viele Menschen, die eben diese knapp 4 Jahre, wo diese Regierung hier bestand, nicht wahr, war es ein befreiendes Gefühl, dass sie mal dass öffentlich gesagt hat, was sie im Inneren schon lange fühlten. Ja, so war es auch 1989 genau das Gleiche, nicht wahr, dass viele Menschen doch, möchte nicht sagen fröhlich, aber irgendwie war so aus dem Inneren kam so was raus bei den Leuten, auch aus den Gesichtern, dass sie etwas los wurden oder etwas formuliert wurde, was ihnen zu Herzen ging und was sie auch wollten. Denn keiner wollte diese Herrschaft länger ertragen. Und sie konnte ja auch nur weiter durch Waffengewalt praktiziert werden. Und ab dem Tag, nicht wahr, waren wir eben durch Waffengewalt zu unmündigen Bürgern bis 1989 degradiert worden.
Etwas bedrückt verlassen wir den Marktplatz von Niemek, fahren quer durch die Stadt. Karl-Heinz Paling weist den Weg. Zielsicher, als wäre er erst gestern und nicht vor Jahrzehnten hier entlang gegangen, doch zunehmend ruhiger, in knappen Worten. An der alten Mühle nach links, in die Poststraße. Holpernd biegen wir ein. Die Sonne knallt, es ist Mittag, kein Mensch zu sehen. Weit hinten an einem einzelnen Haus halten wir an, steigen aus, gehen zum Gartentor. Hier wurde Karl-Heinz Paling verhaftet.
Ja, ich bin am 17. Juni, nachdem wir in Belzig unsere Demonstration gemacht haben, hier von dem Schwager meiner Freundin, die ich ja hatte, nach Niemek zurückgebracht worden mit dem LKW. Und man hat mir dann den Rat gegeben, weiterzufahren, nicht hier zu bleiben, nach Wittenberg. In Wittenberg war noch ein Onkel, der hatte da so ein kleines Fuhrgeschäft. Und dann bin ich mit dem Fahrrad von Niemek nach Wittenberg gefahren und war da ein paar Tage zu Gast bei diesem Onkel. Und nachdem sich hier in Niemek nicht groß was getan hat, kam dann meine Freundin von Niemek und hat mich abgeholt. Aber schon in der Mühle ist ein Beobachtungsposten gewesen von der Staatssicherheit, der hier dieses ganze Gebiet ja nun schon observiert hat. Das habe ich aber nicht gewusst. Und am 25. Juni dann haben sie mich hier an dem Ort, wo wir jetzt hier stehen, in der Poststraße 17, wo ich hier Unterkunft gefunden hatte bei meiner Freundin, hat man mich hier an diesem Ort verhaftet und ich möchte sagen, dass ich fast noch die Worte kenne, die ich oder mir noch im Gedächtnis sind, die ich gesagt habe, wo man mir die Handschellen angelegt hat. Mach's gut, es wird nur Zeit dauern, bevor ich wiederkomme. Dieses ganze Haus, wie man ja auch sieht jetzt hier, war ja ein einzelnes Haus, so ein einzelnes kleines Gehöft. Und das hatte man mit 2 Mannschafts-LKWs voll Polizei oder Staatssicherheit oder was es auch war, hier eingekreist, nicht wahr? Und 4 Herren kamen dann und haben mich dann hier, wo wir jetzt hier stehen, festgenommen. Und das war dann mein letzter Augenblick in der Freiheit. Und im Grunde genommen war ich mir keiner irgendwie einer Sache bewusst, dass ich irgendetwas Verkehrtes getan habe oder was Schlechtes getan habe. Ja, das hat mich an und für sich nicht dazu animiert, nicht war einfach abzuhauen. Ja, denn die Möglichkeit hatte ich dazu. Ich hätte mich in Wittenberg in Zug setzen können und wäre nach Berlin gefahren und schwupp wäre ich weg gewesen. Da hätte mich niemand gekannt. Da. Aber ich war mir meiner Sache, möchte ich sagen, so sicher, dass ich kein Verbrechen begangen habe und mich auch keiner bestrafen konnte dafür. Dass den Russen nicht angenehm war, nicht wahr, wenn hier Leute auftreten und gegen die Regierung sind, die ja, wie sie ja selbst zugegeben haben, selbst eingesetzt haben, nicht wahr, das ist eine andere Frage, ja. Aber das habe ich damals noch gar nicht so durchdacht, nicht wahr. Ich habe mich völlig im Recht gefühlt. Und ich muss sagen, dass es nach der Wende auch bei meinem Rehabilitierungsschreiben eindeutig daraus hervorgeht, dass ich nach den Gesetzen oder nach der Verfassung dieses Staates, die sich selbst gegeben haben, dass mir Streikfreiheit, Redefreiheit und Versammlungsfreiheit zugesichert war in der Verfassung, das ist nachher später geändert worden, dass mir das zugesichert war, mehr habe ich nicht getan. Ich habe nicht dazu aufgerufen, jemanden zu töten oder umzulegen, Gewalt und so. Das war nicht unsere Sache. Das war nicht unsere Sache. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich habe niemandem Unrecht getan, was will man von mir?
So richtig wurde das Karl Paling erst während den Verhören klar. Die Staatssicherheit suchte einen Buhmann, einen Schuldigen für die Unruhen im offiziell doch so friedliebenden Arbeiter- und Bauernstaat. Karl Paling sollte zugeben und am besten öffentlich für den amerikanischen Klassenfeind unterwegs zu sein, mit dem Auftrag, die noch junge Republik zu stürzen. Doch trotz Repressalien und Schikanen blieb er bei der Wahrheit, blieb ehrlich vor sich selbst. Entsprechend das Urteil. 10 Jahre Zuchthaus Brandenburg. Nach 7,5 Jahren wurde er entlassen. Und während sich bei mir langsam Bewunderung einschlich über diesen aufrechten Charakter, plaudert Karl-Heinz Paling bereits mit der neuen Bewohnerin des Hauses, die alsbald bei den altansässigen Nachbarn klingelt. Kurze Zeit später sitzen wir im Kreis alter Bekannter. Hier ungläubiges Erstaunen über diese unerwartete Erscheinung, dort glücklich weggewischte Freudentränen. Erinnerungen werden ausgetauscht, aufgeregt Geschichten erzählt. Und unterm geblümten Sonnenschirm, bei kalter Brause, Kartoffelsalat und Würstchen, werden selbst die unmenschlichen Haftauflagen im Zuchthaus Brandenburg ironisch, trotzig zum Triumph gekehrt.
Und hatte immer die große Ehre, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, ich habe mich nie gefühlt als großer Weinwisser. Ich gehöre unter das Volk. Die haben mich jeden 14 Tage vor dem 17. Juni konnte ich meine Sachen packen unter die Esse. Bis 14 Tage nach dem 17. Juni. Jedes Jahr einzelhaft unter der Esse. Das war der besondere Bau im Zuchthaus Brandenburg. Unter der Esse, dieser große Schornstein da. Darunter war das Ding und das war dann so, da hast du 3 Tage Trockenbrot gekriegt. Ja, morgens, da ist so ein Becher Muckefuck und ein Stück Brot dazu. Und wenn man mir am 3. Tag denn eine Decke und eine Matratze geben wollte und warmes Essen und so weiter, ich sage, können Sie vergessen, ich habe mich gerade daran gewöhnt, behalten Sie das Zeug draußen. Ich habe die ganze Zeit auf der Pritsch weitergeschlafen.
Am späten Nachmittag fahren wir weiter, verlassen Niemek, wollen zurück nach Stendal, unsere letzte Station. Karl-Heinz Paling strahlt vor Freude. Nein, das hätte er nicht erwartet. Man kennt ihn noch in Niemek nach 40 Jahren, erinnert und freut sich mit ihm. Plaudernd vergeht die Rückfahrt.
Und es war ein Sonnabend, also der 19. November 1960, wurde ich aus der Haftanstalt Brandenburg entlassen. Es wurde immer zu zweit entlassen, in Abstand von einer halben Stunde, dass man gar nicht irgendwie zusammenkam. Aber das ließ sich dann doch nicht vermeiden, denn in Görden da, diese kleine Ortschaft, die war nicht so groß. Und jeder hatte nicht gleich den Zug, mit dem er fahren konnte. In diesem anderen Gebäude, wo wir überführt wurden, habe ich dann rausgekriegt durch Klopfsignale, dass auch ein guter Freund von mir, der Herbert Schulz, auch unter diesen war. Und wir hatten auch etwas Zeit noch und wir sind das erste zum Telegrafenamt gegangen, haben unsere Familien benachrichtigt durch ein Telegramm und haben uns dann erstmal gewundert, das war so ein Splittweg, dass da so eine Löcher drin waren. Wir haben gar nicht gewusst, was diese Löcher waren. Also so viele Leute können da gar nicht mit dem Spazierstock liefen, haben dann aber nachher Spitz gekriegt, dass die Frauen diese Spitzenabsätze hatten, die Pfennigabsätze. Die Verkäuferin, wir waren dann auch in einem Geschäft drin und auch in der Post, die Stimmen der Frauen, die erklangen für unsere Ohren uns so schrill. Wenn man 7,5 Jahre keine Frau gehört hat und nur Männerbässe und so, dann haben die uns ganz schrill in den Ohren geklungen. Wir haben aber dann unser Telegramm aufgegeben und haben dann so eine Bäckerei aufgesucht und haben uns dann jeder so ein Stück Torte gekauft. Und die haben wir dann auf einer Bank verzehrt. Es war zwar nicht das beste Wetter, aber das haben wir dann in Ruhe gemacht und sind dann gemeinsam nach Rathenow gefahren. Und mein Freund, der ist dann in Richtung Berlin, Rüdersdorf gefahren und ich bin in Richtung Stendal gefahren. Und dann waren wir eben nun erstmal zu Hause, ja. Und am Sonnabend bin ich nach Hause gekommen und ich hatte dann am Sonntag in Stendal, wo meine Eltern lebten und wo ich ja auch meinen Wohnsitz hatte, da hatte ich dann am Sonntag so viel Besuch von Freunden und Bekannten, ich war, also das war gar nicht zu schaffen, ja. Ich habe mich nachher gar nicht mehr getraut, praktisch so in die Stadt zu gehen. Jeder wollte was mit mir bereden, ja. Nicht, das war so dieser Abschluss dieser ganzen Haftzeit, nicht. Man musste sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
Es dämmert bereits, als wir in Stendal ankommen, auf den Dom zufahren. Wir parken am Domplatz, laufen unter alten Eichen bis in einen Vorraum. Hier endet unser gemeinsamer Tag und hier endet auch der Widerstand von Karl-Heinz Paling gegen den sozialistischen Machtapparat. Widerstand, den er nach der Haftentlassung im Stillen und dann 1989 wieder öffentlich leistete, mit organisierte. Hier im Dom von Stendal, mit dem ihn vieles verbindet.
Nun, schon von Jugend an, ich habe hier meine Konfirmandenstunde bekommen. Unter dem alten, ehrwürdigen Subendenten Herrn Alberts bin hier konfirmiert worden im Dom. Habe hier nach meiner Haftentlassung den Bund der Ehe geschlossen mit meiner jetzigen Frau. Und das waren eigentlich so Stationen, die so eigentlich bei jedem Bürger so ein bisschen normal sind. Aber im Jahre 1989 wurde, nachdem Räumlichkeiten zu klein wurden in der Petrikirche und so weiter, wurde die größte Kirche zum Friedensgebet genutzt. Und das war eben unser alter Dom hier in Stendal. Ja, und dann kam eben dieser berühmte Tag. Bei uns waren diese Demonstrationen nicht am Montag, wie in Leipzig oder auch in anderen Städten, sondern sie waren traditionsgemäß an einem Donnerstag. Und hier wurde dann an einem Donnerstag von dem Dompropst Herrn Schmidt um 7:45 ungefähr, mag es sein, um 8 Uhr sollte hier das Friedensgebet stattfinden mit der anschließenden Schweigemarsch durch die Stadt mit Kerzen, wurde uns dann verkündet, dass die Grenzen offen sind. Und das war eigentlich, möchte ich sagen, so nicht mein Traum. Das war meine Hoffnung immer gewesen und auch mein Lebensinhalt, dass ich diesen Staat überlebe. Und vor lauter Freude habe ich das gar nicht wahrgenommen. Es kam ja Donnerstag und da kurz hinterher kam ja das Wochenende, wo ja dann viele dann ihr Fahrzeug genommen haben und sind in den Westen gefahren und so weiter. Ich konnte das gar nicht wahrnehmen. Ich habe da zu Hause erstmal, musste das alles in mich aufnehmen und verkraften. Und das Gefühl, wir wohnen nur an der 188, das ist die Verbindung, also Landstraße von Berlin so bis Hannover, ja. Also mich erfüllt es immer mit so einer Riesenfreude, wenn ich die Kennzeichen der Autos sehe, die von Ost nach West in Richtung fahren und wo alle Herren Länder da bei uns durchfahren und keiner wird kontrolliert und jeder kann da nur hinfahren, wo eben er sein Reiseziel nur bestimmt hat, ja. Das ist für mich heute immer noch eine, möchte ich sagen, wenn ich so still in meinem Auto sitze und alleine fahre, kommt mir vor Freude immer noch die Tränen. Herrlich.
Da steht er nun, der Mann wie ein Baum, glücklich und weint. Er hat sein Stück Geschichte gelebt, mit Ecken und Kanten. Aufrecht und beharrlich sein Ziel erreicht.
Voll erreicht, voll erreicht. Es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall hat es sich gelohnt. Da gibt es keine Abstriche zu machen. Es hat sich gelohnt. Und ich weiß auch laut meiner Rehabilitierungsschrift vom Bezirksgericht Potsdam, dass ich am 1953 als Streikführer gemacht habe, dass ich kein Gesetz dieses Staates verletzt habe. Ich habe auch niemandem etwas zu Leide getan. Ich habe nur meine Gedanken vorgetragen. Die Zonengrenzen weg, Absetzung der Regierung, freie Wahlen in ganz Deutschland und die Freilassung aller politischen Häftlinge. Das war unser Ziel und das haben wir 1989 verwirklicht, nicht wahr? Und manche Dinge brauchen Zeit und man muss Geduld haben. Die Geduld hatten wir und haben zum rechten Zeitpunkt haben wir denn das getan, was zu machen war und was wir machen mussten. Und damit hat sich eigentlich das, was wir 1953 wollten, 1989 verwirklicht.